Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Guten Tag, ich bin Marco Martin, lebe als Schriftsteller in Berlin, bin 1970 in Sachsen geboren und habe im Mai 1989 als Kriegsdiensttotalverweigerer die DDR verlassen. Und ja, ich bin Schriftsteller und wenn ich nicht auf Reisen bin, sitze ich am Schreibtisch in Berlin und schreibe meine Bücher und Artikel und Texte.
Lieber Marco, herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Danke für die Einladung.
Morgen bekommst du in Frankfurt am Main einen schönen Preis verliehen, wie du mir heute per E-Mail mitgeteilt hast. Ich zitiere mal von der Homepage zu diesem Preis. Das Pen-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland ehrt den Schriftsteller Marco Martin mit dem Ovid-Preis 2025. Mit Marco Martin zeichnet die Jury des Ovid-Preises einen Schriftsteller aus, der Fakten und Tatsachen benennt, die wesentlich sind, um zu begreifen, was geschehen ist, was gegenwärtig passiert und was in der Zukunft zu erwarten ist. Zitat Ende. Ovid, nachdem der Preis benannt ist, ist ja bis heute ein von vielen Lateinschülern sehr geliebter Autor. Nicht nur aufgrund der Liebeskunst, sondern auch aufgrund der Metamorphosen. Gibt es Verwandlungen, die für dich und dein literarisches Schaffen relevant sind oder waren?
Ja, würde ich jetzt mal ganz frohgemut antworten. Die Entdeckung, dass die Liebeskunst nicht nur in Deutschland praktiziert werden kann, sondern rund um die Welt. Das als eine der Verwandlungen, die mir auch deshalb so lieb und teuer sind, weil es im Unterschied zu den Metamorphosen keine Verwandlungen sind, wo irgendein Gott oder eine Göttin in Willkürlaune jemanden in ein Tier verwandelt hat oder in einen Stein oder in was auch immer. Es sind selbstbestimmte Verwandlungen und dann auf andere Verwandlungskünstler zu treffen, ist natürlich auch Teil meines literarischen Werks. Ich bin ja jetzt nicht hauptberuflich ein Mahner und Warner.
Nach diesem literarischen Einstieg möchte ich mit dir eine kleine literarische Zeitreise machen, zurück in das Jahr 2004, also nicht in Ovids Zeit, also aber trotzdem mehr als zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückreisen. In der literarischen Welt hast du damals unter der Überschrift »Du bist also der Marco aus der DDR« einen schönen Text veröffentlicht, in dem du dich an dein Nachwende-Reisetagebuch erinnerst, das 1990 von dir verfasst wurde, dann aber 15 Jahre liegen gelassen worden war. Anlässlich der damaligen Veröffentlichung schreibst du einen sehr schönen Satz, den ich einmal zitieren möchte. »Der Sommer 1990 war endgültig vergangen«, vergessene Manuskriptseiten irgendwo in einer Plastikhülle, nichtsdestotrotz mit anderem Papier bei allen Wohnungswechseln mitgeschleppt und das Entscheidende immer ganz nah bei sich. Eine spezielle Gestimmtheit, die ihm bei genauem Nachdenken eigentlich bis heute begleitet. Primat der Freiheit, Neugier und ein wie selbstverständlich angenommenes Recht auf Glück. Die Schönheit abfahrender Züge oder startender Flugzeuge, das nicht enden wollende Kribbeln als Reisender, als Fremder in neue Wirklichkeiten einzutauchen, ins Sonnenlicht zu blinzeln, aus der Hosentasche das Notizheft hervorzuziehen, leben und schreiben, das eine die Potenzierung des anderen. Zitat Ende. Das ist nicht nur wunderschön geschrieben, sondern du hast hier auch zwei ganz große Themen nebeneinander gestellt, nämlich das Primat der Freiheit und das Recht auf Glück. Für viele Menschen bedeuten die Ereignisse der Jahre 1989-90 genau das, Freiheit und Glück. Das Glück, endlich frei zu sein. Der 35. Jahrestag der Deutschen Einheit ist gerade vorbei. Bald, am 9. November, feiern wir schon den 36. Jahrestag des Mauerfalls. Wie empfindest du heute diese emotionale Verbindung von Freiheit und Glück? Hat sich etwas in Deutschland in den langen 3,5 Jahrzehnten verändert?
Das ist natürlich eine hochkomplexe und interessante Frage. Die lässt sich jetzt nicht apodiktisch mit einem Satz beantworten. Das hängt natürlich ab von der Gestimmtheit eines Einzelnen, von jedem Einzelnen, von den Erfahrungen, die ihn geprägt haben. Viele Menschen haben den Mauerfall als Glück erfahren, als die Chance, ein anderes Leben oder vielleicht andere Leben im Plural ausprobieren zu können. Bei nicht zu knapp anderen Menschen war es eine Irritation, ins Offene geworfen zu werden. Und oftmals werden dann Erklärungsmuster herbeigebracht, dass man sagt, ja, die mussten sich wirtschaftlich, sozial ganz neu erfinden, eine Erfahrung, die die Westdeutschen nie haben machen müssen in dieser Härte. Das stimmt. Ich glaube auch, dass das nicht genug geschätzt wird, wie viele Ostdeutsche dann einfach am Punkt, nicht am Punkt Null, aber wieder ganz neu anfangen mussten, in ein ganz anderes System kamen. Aber ich glaube, das Fremdeln mit der Freiheit, was heute noch zu beobachten ist, oder vielleicht sogar stärker zu beobachten ist als in den letzten Jahren, lässt sich nicht allein auf diese von vielen im Übrigen auch ganz toll gemeisterten Umbrucherfahrungen, Herausforderungen reduzieren. Die sind ja nicht in ein schwarzes Loch gefahren, sondern wurden vom bundesdeutschen Sozialstaat sehr gut aufgefedert, bis sie dann selbst auch mit großem Geschick und mit Improvisationstalent sich ihre eigene Biografie wieder aufgebaut haben oder ja, etwas Zusätzliches zu dem, was sie hatten, sich aufgebaut haben und trotzdem, und das ist das Interessante, trotzdem mit dem Wert der Freiheit fremdeln, obwohl sie tagtäglich davon profitieren. Das ist doch schon merkwürdig. Und ich würde, während ich jetzt deine Frage beantwortet habe, das gar nicht nur auf den Osten lokalisieren, sondern dieses Fremdeln mit der Freiheit, während man sie in Anspruch nimmt, als Selbstverständlichkeit, ist ein Phänomen, was gesamtdeutsch ist und was uns natürlich jetzt in Gesamtwesteuropa und auch in Teilen Osteuropas begleitet und wovon natürlich die Populisten rechts und links profitieren.
Das Buch, hast du mir gerade verraten, ist vor einem Monat wieder veröffentlicht worden und musste dafür abfotografiert werden. Das ist ja auch interessant. Und ein weiterer Lektüre-Tipp. Heute steht ein bisschen im Mittelpunkt, aber dein aktuelles Buch Freiheitsaufgaben, was du in der vergangenen Woche auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hattest, und zwar bei einer Veranstaltung des PEN. In diesem jüngsten Buch Freiheitsaufgaben beschreibst du die militarisierte DDR, in der preußischer, brauner und rot-sowjetischer Untertanengeist fortlebte. Die Formulierung ist interessant, weil du ja selbst schon vorgestellt hast, als Totalverweigerer. Wie viel von diesem jungen, wilden, freiheitsliebenden 19-jährigen Wehrdienst-Totalverweigerer vom Sommer 89 steckt noch in diesen aktuellen Zeilen deines neuen Buches?
Ja, ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge drin. Man sollte schon versuchen, dem Besten, was einen in der Jugend geprägt hat, treu zu bleiben, weil es sich einfach auch nicht auf eine Generation reduzieren lässt. Und da würde ich einfach sagen, Freiheit, Daseinsdankbarkeit und die Verantwortung, darüber auch zu berichten und das auch zu verbalisieren. Und wir haben natürlich in Ostdeutschland heute eine fast schon flächendeckende Mentalität, die bei Weichzeichnung der DDR sich positiv auf den Unterordnungscharakter dieses Staates bezieht und dann, was kein Zufall ist, die gleiche Weichzeichnerperspektive einnimmt in Richtung des Aggressorstaates Russlands. Das gehört dazu. Das sind die Wähler der Linken, das sind natürlich die Wähler der AfD, aber ich würde sagen, auch die demokratischen Parteien sind von solchen Fehleinschätzungen, was jetzt die Wählerschaft betrifft, aber was auch vielleicht jetzt einzelne Lokalpolitiker betrifft, nicht gefeit.
Deine Familie durfte im Mai 89 legal aus der DDR ausreisen. In Westdeutschland haben wir das damals, diese Ausreisewelle, als Abstimmung mit den Füßen bezeichnet. Was waren für dich und deine Familie die Gründe hinter eurer Ausreise und wie bewusst war für dich als Kriegsdienstverweigerer, dem der SED-Staat die Bildungschance auf das Abitur verweigerte, ein dauerhafter Abschied von der DDR? Ja, wie bewusst war dir das?
Mir war es eigentlich schon mit, sagen wir mal, 14, 15 bewusst, dass ich in diesem Staat nicht leben will. Es gibt ja Leute, die sind im falschen Körper aufgewachsen. Ich bin im falschen Land aufgewachsen. Ich dachte, also nicht im Land, im falschen Staat. Wo ich dachte, ich möchte da nicht sein. Und als ich dann nach der 10. Klasse die Nachricht bekam, dass ich aufgrund meiner Nichtmitgliedschaft in dieser staatlichen Jugendorganisation FDJ keine weiterführende schulische Ausbildung machen darf, das heißt kein Abitur, als ich dann aus einer Lehrstelle rausgeschmissen wurde, weil ich den damals für alle Lehrlinge obligatorischen frohmilitärischen Ausbildungsdienst verweigert habe, als ich dann Straßenkehrer war, als ich dann vorgeladen wurde bei den Ämtern, Abteilung Inneres und Stadtsicherheit, da hat sich das nochmal konturiert, dass ich sagte, ich möchte da nicht da sein. Und für meine Eltern war es natürlich auch eine Entscheidung. Mein Vater war Kriegsdienstverweigerer, hat 2 Jahre seines Lebens in Gefängnissen zugebracht, knapp 2 Jahre, ist wenige Wochen nach meiner Geburt abgeholt worden, 1970, und hat dann als kleiner Handwerker weitergearbeitet und war natürlich als Kriegsdienstverweigerer, der jetzt auch nicht in diesen staatlichen Organisationen wie der Handwerkerkammer integriert war, natürlich dann auch ein Objekt der Beobachtung der Staatssicherheit, was wir damals noch nicht wussten, aber ahnen konnten. Und für meinen Vater war es klar, dass weder er noch meine Mutter noch wir, die Kinder, ich und 10 Jahre jüngere Schwester, in solchen Situationen oder in solchen Zuständen, in so einer Atmosphäre freiwillig länger leben wollten. Und dann war die Entscheidung relativ klar, natürlich, wir stellen den Ausreiseantrag.
Du bist jetzt ja nicht jemand, der nur die deutsche oder deutsch-deutsche Nabelschau betreibt, sondern du bist jemand, der in viele Länder reist, unter anderem auch Hongkong, und hast da ein Reisetagebuch, kann man schon sagen, veröffentlicht, die letzten Tage von Hongkong. Und über dieses Buch hat der am 13. April 2025 verstorbene peruanische Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa gesagt, ich zitiere, durch seine Augen werden die Dissidenten in Hongkong als Menschen erkennbar, Menschen mit einer ungewissen Zukunft. Zitat Ende. Wie sehr fasziniert dich als Autor, wie sehr identifizierst du dich mit diesen Menschen, die wieder den Stachel löken, mal als Ketzer, mal als Dissidenten?
Ja, Identifizierung ist ein großes Wort, was ich eher vermeiden würde, weil da auch sozusagen die Projektion und auch die Anmaßung nicht weit weg ist, sondern es ist der Wunsch oder die Herausforderung, von den Biografien dieser Menschen zu erzählen. Wir haben ja oft auch, und das im Übrigen auch nicht nur im linken, sondern auch im konservativen Bereich, die Fehleinschätzung, dass man sagt, also Menschenrechte ist entweder etwas Unwesentliches, weil dahinter ist sowieso was ganz was anderes, die großen, die Industrien, die Macht, das Geld, was auch immer. Oder man sagt, ja, die Menschenrechte existieren, aber wer sie so wirklich schätzen kann, das sind doch wir Europäer, die die Aufklärung erfunden haben, während die Asiaten doch eigentlich zufrieden sind mit ihrem, wenn die Reisschüssel gefüllt ist. Es gibt auch diesen Kulturalismus, ich denke auch in den Büchern bei Peter Schollatour, Kulturalismus, der mir immer irgendwie unangenehm aufgestoßen ist. Und dann reist man durch diese Länder und man sieht, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, dann entscheiden sie sich natürlich für eine freie Gesellschaft. Und in Hongkong gab es diese Möglichkeit, wie limitiert auch immer, in Zeiten der britischen Kronkolonie, dann in Zeiten des Handover nach 1997, natürlich limitiert, aber von einer selbstbewussten Stadtbevölkerung immer weiter ausgeweitet. Und dann wurde die Schlinge zugezogen und Peking hielt sich nicht an den Vertrag, der mit Großbritannien ausgehandelt worden war. Und es gab eben nicht mehr ein Land, zwei Systeme, sondern nur noch ein Land, und an dieser Kipp-Position habe ich Hongkong, der ich Hongkong über die Jahre hinweg mehrfach besucht habe, an dieser Kipp-Position habe ich dann Hongkong das letzte Mal besucht, Jahreswechsel 2019-2020. Ich war mit meinem Lebenspartner da und wir sind ja Zeugen geworden, unter anderem der letzten freien Demonstrationen in Hongkong, und trafen dann auch einen der charismatischsten Studentenaktivisten, Joshua Wong. Und wir unterhielten uns mit ihm und er sagte, dass er kurz zuvor in Berlin gewesen war, dass ihn die Stadt fasziniert hat. Und er sagt, wenn es Berlin geschafft, dass die Mauer fällt, dann haben auch wir eine Chance. Er sagt, nun gut, jetzt sind wir Frontstadt. Er benutzte diesen Wort Frontstadt, wo ich glaube heute noch bei linken Friedensaktivisten alle Alarmlampen hochgehen, und er benutzte selbstlos das Wort Frontstadt und er sagte, wenn Hongkong fällt, wird es in Zukunft auch schwierig für Taiwan. Genau das haben wir. Was er natürlich nicht voraussehen konnte, war, dass sich Putin auch sehr genau anschaut, wie rücken autoritäre Systeme vor. Und während wir jetzt sprechen, in dem Moment sitzt Joshua Wong weiterhin in einem Gefängnis. Und Hongkong ist nicht mehr die rechtsstaatlich geprägte Insel innerhalb dieses riesigen chinesischen Reichs, sondern ist eine Provinz, wo die gleiche Willkür herrscht. Das sind Sachen, die mich natürlich immer begleiten.
Du beschreibst in deiner Arbeit auch das deutsche Protestverhalten, Dissidententum, und vergleichst es auch mit den Verhältnissen in anderen Ländern. Was sehr spannend ist, weil man das aus westdeutscher Perspektive vielleicht sogar näher erleben durfte als aus ostdeutscher Perspektive in den 80er Jahren, dass ja die Freiheitsbewegung in Polen mit der Gründung der Solidarność-Gewerkschaft millionenfach unterstützt wurde, die ganzen 80er Jahre durch, trotz Verbot der Solidarność. In Deutschland waren es sehr kleine, oftmals kirchlich organisierte Gruppen. Welche Bedeutung hat aus deiner Perspektive die Kirche als Schutzraum, sowohl die katholische Kirche in Polen mit dieser Massenbewegung, Aufstandsbewegung gegen die kommunistische Diktatur und die marginalisierte evangelische Kirche beispielsweise in der DDR, deren Mitgliedern drangsaliert wurden in vielen Fällen?
Wieder eine hochinteressante Frage, wieder hochkomplex. Es steht natürlich außer Frage, dass die katholische Kirche in Polen die spirituelle Grundierung gegeben hat, was es auch vielen Menschen ermöglicht hat, das Papstwort von habt keine Angst ganz konkret anzunehmen im ganz konkreten Widerstand gegen das kommunistische System. Das war enorm wichtig. Für viele Liberale in Polen ist es natürlich aber auch zweischneidig, weil die katholische Kirche, die so viel beigetragen hat zum Ende des kommunistischen Systems, nach dem Ende dieses Regimes weiterhin dachte, sie könnte auch das Leben der Menschen in einer freiheitlichen Zivilgesellschaft mitbestimmen, was nicht deren Aufgabe ist. Das ist das zu Polen. Zur DDR, die evangelische Kirche, natürlich ein Schutzraum für viele, die in der Kirche Zuflucht gesucht haben. Aber auch das sollte man nicht verkitschen. Hauptsächlich im Westen dann gehypte Kirchenleute wie Magirius oder Bischof Fork waren eigentlich, wenn man mit den Oppositionellen von damals spricht, in deren Erinnerung, das waren eigentlich eher Bremse. Sie hatten Angst um die Stabilität. Sie waren eher diejenigen, die gesagt haben, also jetzt mal langsam. Es waren nicht unbedingt die Leute, die Menschen ermutigt haben. Das waren dann eher unbekannte Pfarrer und Geistliche in der Provinz, die jungen Kriegsdienstverweigerern beigestanden haben, ihren Pfarrgarten geöffnet haben für Lesungen etc. Und in der Bundesrepublik war es natürlich so, dass eine zum großen Teil auf einen diffusen Friedensbegriff gepolte evangelische Kirche mit Ausnahmen, die auch nicht zu gering veranschlagen sind, aber was den Mainstream betrifft, solidarisch fern waren. In diesem ganzen Kirchentagsmilieu Westdeutschlands hatte die osteuropäische und auch die DDR-Oppositionsbewegung keine Heimstatt. Das ist die Tatsache, und was Politiker damals sagten, war auch keine Petitesse. Egon Bahr erklärte Solidarność als zur Gefahr für den Weltfrieden. Man muss sich das mal vorstellen. Solidarność als Gefahr für den Weltfrieden. Bundeskanzler Schmidt sagte damals, als dann das Kriegsrecht ausgerufen wurde, er bedauere, dass dies nur nötig geworden war. Stabilitätsfanatiker, die die Freiheit unterschätzten und gleichzeitig den Menschen in Osteuropa dann vorgaben, wie sie sich zu verhalten hätten. Und ich erwähne das auch deshalb, und ich erwähne es wirklich mit Zorn, weil diese Arroganz gegenüber Osteuropa hat sich ja natürlich dann fortgesetzt bis in unsere Zeit, bis zu Nord Stream. Eine Tradition des arroganten Schwadronierens, das abstrahiert von den lebensweltlichen Forderungen, auch von der Freiheitssehnsucht der Menschen in Osteuropa.
Glaubst du aber, dass es nicht vielleicht ein bisschen ungerecht ist, wenn man sagt, ja, die meisten haben eben nicht in Ost-Berlin, Leipzig und anderen Städten von Anfang an mutig gegen die Regierung demonstriert, sondern sich eher hinter den Gardinen versteckt gehalten und beobachtet, wie sich die Dinge entwickeln. Ich war Ostern 87 in der DDR und ich habe sehr viele Gespräche damals geführt, auch mit Bausoldaten, mit FDJ-Leuten und mit ganz normalen Fußballfans und so weiter. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, die Leute sind sehr, sehr offen mir als Westdeutschen gegenüber und sagen ganz bei heraus, dass sie das Regime ablehnen, die Lügen durchschauen. Deshalb, ich finde es sehr schwierig, das zu quantifizieren, wie viele Menschen haben eigentlich in ihren sozialen Möglichkeiten, in ihren Aktivitätsräumen tatsächlich sowas wie Courage und zivilen Mut gezeigt. Das sind ja nicht nur die Straßenproteste, die Ausdruck dessen sind, sondern auch die Dinge im Kleinen, die im Kleinen stattfinden, in vertraulichen Gespräch und so weiter und bis hin zur Unterstützung eines Fluchtversuchs oder des Geheimhaltens. Also wir wissen ja von der Stasi, dass dass die das gesamte Umfeld immer durchleuchtet haben, um zu wissen, wer wusste Bescheid von den Flüchtlingen. Wie würdest du das jetzt nach 35 Jahren bewerten? Würdest du sagen, gut, es ist zu hart, wenn man sagt, okay, die Mehrheit war doch sehr, sehr zurückhaltend und weniger mutig. Wir haben sogar 1 Million inoffizieller Stasi-Mitarbeiter gehabt. Also viele waren auch einverstanden mit dem Leben eigentlich und wollten weder ausreisen, noch fliehen, noch übermäßig kritisieren. Würdest du sagen, nach 35 Jahren, das ist die Bilanz, das muss man auch heute noch so sagen? Oder wie würdest du das heute selber sehen?
Gut, man muss sagen, 1 Million Stasi-Mitarbeiter waren es nicht.
Inoffizielle Mitarbeiter?
Inoffiziell waren es 200.000, wenn ich richtig, und die offiziellen 100.000. Was bei einer Zahl von 16 Millionen oder 17 Millionen immerhin eine beträchtliche Größe ist. Hinzu kommen noch die 3 Millionen SED-Mitglieder und die Mitglieder der Blockparteien, die ja auch jetzt nicht in Gänze irgendwie klandestine Oppositionelle gewesen sind. Ich glaube, moralisches Notengeben im Nachhinein verbietet sich. Aber in Rekurs auf die Zahlen, das kann man schon mal tun. Die Hunderttausende, die in der DDR auf der Straße waren und die mitgeholfen haben als ein wichtiger Akteur, als unter vielen anderen wichtigen Akteuren, dass die Mauer gefallen ist, dass es auch friedlich verlief. Hunderttausende hört sich viel an, aber noch einmal bei einer Bevölkerung von 16, 17 Millionen ist das so viel nicht. Allein die Fackelmärsche, die noch am 7. Oktober stattgefunden haben in Berlin, hatten mehr Teilnehmer als die bisher zu dieser Zeit am 7. Oktober stattfindenden Protestdemonstrationen in der DDR. Darauf hinzuweisen ist wichtig, weil es bewahrt uns auch vor Enttäuschung, dass man sagt, ja, das Revolutionsvolk, wo ist es denn? Nein, es war kein Revolutionsvolk. Das ist jetzt erstmal ein Fakt. Ich will das auch jetzt gar nicht moralisch bewerten. Aber aus der Anerkenntnis dieses Faktes, das Abwarten hinter den Gardinen, das aus welchen Gründen auch immer passiv bleiben, sei es aus Angst, sei es aus einem rational sehr wohlbegründbaren Wunsch, die Familie zu schützen, hat natürlich dann auch sozusagen mentale Nachfolger, eine Passivität, die geblieben ist, nach dem Motto erst mal schauen, von denen da oben etwas zu erwarten, was natürlich in einer Demokratie also kontraproduktiv ist, weil die da oben sind da oben, weil wir sie für 4 Jahre dahin wählen. Also wir sind Partizipierende und können das auch und sollen das auch. Und diese Passivität, die dann oft auch ins Krummeln geht, ins Schimpfen, in verbale Widerstandstravestien, dann sagt man, sollte man mich doch mal entscheiden lassen, etc. Also all das kann eine Demokratie auch unterminieren. Und darauf hinzuweisen, dass die Verhaltensweisen des Gestern mit den Verhaltensweisen des Heute verknüpft sind, das halte ich für ganz wichtig. Man hat es ja auch oft bei Kommentatoren, auch im Westen, dass sie vor jedem, was sie als neues Phänomen wahrnehmen, dastehen, wie salopp gesagt, die Kuh vom offenen Tor, sondern sagt, hätten wir nicht gedacht. Ja, aber man hat es deshalb nicht gedacht, weil man mit Nietzsche gesprochen hat, zum Gegenwartsidioten geworden ist. Also das, nur das, was heute passiert, ist das Wichtige, das Relevante. Und das früher, Schnee von gestern, kalter Kaffee, gelesene Messen etc., der Floskeln sind ja viele, aber gestern und heute gehört zusammen. Und als eine meiner Aufgaben, als Publizist, als Schriftsteller, sehe ich diese Verknüpfungen zu skizzieren. Nicht im Sinne von große Linien ziehen, sondern Verknüpfungen, Zickzacklinien zu skizzieren, die dann natürlich dann auch immer beim Skizzieren das Gegenläufige offenbar machen, dass Menschen rauskommen aus einem Kokon im Laufe der Jahre. Aber ich bestehe wirklich darauf, dass wir eben das, was wir heute erleben, nicht nur mit heutigen erklären können.
Nicht nur in der Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern insgesamt in Deutschland haben wir unglaublich viel daran gearbeitet, die Erinnerung an das SED-Unrecht zu pflegen. Wirklich viele Veranstaltungen, Erinnerungsstätten und so weiter, Publikationen ohne Zahl. Deine Familie hatte oder war Zeugen Jehovas? Und auch in diesem Jahr sprechen wir darüber, dass die Zeugen Jehovas jetzt nach über 80 Jahren ein Mahnmal in Berlin erhalten sollen, weil sie auch durch die Nationalsozialisten in vielen tausenden Fällen verhaftet und zu Tode gequält wurden. Was sagt das aus deiner Perspektive über unsere Erinnerungskultur in Deutschland aus, dass diese Opfergruppe, die jetzt nicht klein war, trotz des unermesslichen Leides, das sie erlitten hat, erst jetzt durch ein Mahnmal gewürdigt wird?
Das hat natürlich auch sehr viel mit dem Menschenbild der Zeugen Jehovas zu tun, das in sich eingekapselt ist. Das war auch der Grund, weshalb meine Eltern und weshalb ich Mitte der 80er Jahre die Sekte verlassen haben, bei mir ohne größere Dramatik. Ich war ja auch nicht mal getauft. Aber es ist natürlich ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass es die Zeugen Jehovas gibt, die errettet werden im großen Weltuntergangsgericht von Harmageddon, und dann die sogenannten Weltmenschen, die, wenn sie nicht zu den Zeugen Jehovas gehen, von Gott vernichtet werden. Das ist natürlich völlig irre. Das bedeutet aber nicht, dass die Zeugen Jehovas damals im Dritten Reich als Kriegsdienstverweigerer und dann auch unter den Kommunisten ungeheuer gelitten haben und nicht ungeheuren Mut bewiesen hätten. Ich hatte noch wirklich das Glück, einen dieser älteren, man sagte damals Mitbrüder, kennenzulernen in dieser sächsischen Kleinstadt in Limburg-Oberfrohna. Der hat das KZ Buchenwald überlebt und kam dann unter Ulbricht nochmal ins Gefängnis, weil er wieder den Kriegsdienst verweigert hat, aus Gewissensgründen. Und er war schon ein alter Mann und erzählte immer wieder, was er dann, als er Anfang der 50er Jahre verhaftet wurde, getan hat. Er ist nochmal zurück in die Wohnung gegangen und hat seine alte KZ-Häftlingskleidung angezogen. Da erzählten die alten Nachbarn noch in den 70er Jahren davon. Und das hat mich natürlich ungeheuer geprägt. Und dieser Mut und auch dieses Ethos ringen mir bis heute natürlich ungeheuer Achtung ab. Viel mehr als die irre Ideologie dieser Zeugen Jehovas. Und man muss es natürlich sagen, es ist eine irre Ideologie. Aber wie gesagt, auch da muss man sich vor der Eindeutigkeit des Urteils und des Fühlens hüten und die Verdienste sehen. Und natürlich braucht es für die Menschen, die so tapfer im KZ widerstanden haben und die damals und die damit, das dürfen wir ja nicht vergessen, Hitlers Angriffskriegen auch sogenanntes Menschenmaterial entzogen haben. Also natürlich verdienen diese Menschen ein Mahnmal.
Vielen Dank. Wie erlebst du heute die politische Stärke an den politischen Rändern mit Blick auf die Gefährdung der Freiheit durch die links- und rechtsextremen Putin-Knechte?
Enorm. Im Osten ganz laut, brutal, unverfälscht. Ich höre es das dann bei Lesungen, nicht bei meinem Publikum, sondern wenn ich zuvor im Zug gesessen habe, in Bussen, in der Tram. Es ist immer dieses Kreinen, der Putin und was wird aus uns? Also im Grunde genommen eine narzisstische Störung, die davon ausgeht, dass man sich nur um sich selbst zu kümmern habe und zu kreien habe, wenn das nicht erfolgt, einhergeht mit einer ungeheuren Desolidarisierung. Das, was ich über ukrainische Flüchtlinge höre, ich will jetzt nicht die ganzen vulgären Sachen hier wiedergeben, erinnert mich an das, was ich als Kind gehört habe, als man über Polen und Solidarność in den übelsten rassistischen Stereotypen gesprochen hat. Im Westen ist es verfeinerter. Da würde man natürlich nicht in Vulgarismen abdriften, zumindest in bestimmten Milieus nicht, sondern man würde dann ganz klügelnd von den beiden Konfliktparteien Ukraine und Russland sprechen, von Russlands Sicherheitsinteressen. Das heißt, man würde dem Irrsinn und den Geschichtslügen ein pseudoreflektiertes Mäntelchen umhängen. Und in meinem neuen Buch Freiheitsaufgaben beschreibe ich beides. Dieses, ich muss es wirklich sagen, dieses primitiv herausgerotzte im Osten und dann dieses klügeln pseudopazifistische im Westen. Und ich sage pseudopazifistisch, weil es ist eine Haltung, die dem massenmörderischen Kriegsherrn Putin ja in die Hände spielt. Und dann ist es eben nicht mehr Pazifismus, dann ist es Kollaboration.
Der Titel deines Buches Freiheitsaufgaben klingt erst einmal nach etwas Unerledigten. Wie sollen wir deiner Meinung nach die Zukunft besser gestalten, um die Freiheit besser zu bewahren?
Ich glaube schon einmal dadurch, dass wir die Freiheitsgefährdungen sehen und versuchen sie genau, so genau wie möglich zu beschreiben. Also wir haben ja mehrere Freiheitsgefährdungen durch Putins Angriffskrieg, der bei der Ukraine nicht Halt machen wird. Dann den Islamismus, der von weiten Teilen auch eines demokratischen linken Milieus geleugnet wird. Und dann natürlich den Rechtsextremismus, wo ich mit großer Sorge sehe, dass Ultrakonservative, die natürlich Teil der demokratischen Rechten sind, die es in jedem Land braucht, mit dem Gedanken spielen, ob man mit den Rechtsextremen nicht vielleicht punktuell doch das eine oder das andere. Und ich bin dankbar, dass der Bundeskanzler klar gemacht hat, konservativ, wertkonservativ, bedeutet natürlich Gegnerschaft gegen Extremismus von links, aber natürlich auch gegen Extremismus von rechts. Und mitunter braucht es, lassen Sie mich da auch ganz offen sein, Feinderklärungen. Das Buch von Karl Popper, das er im Exil geschrieben hat in Neuseeland und das eine große Abrechnung ist mit dem Totalitarismus des 20. Jahrhunderts, heißt ja nicht die offene Gesellschaft und diejenigen, mit denen man vielleicht sich ins Benehmen setzen könnte, sondern es heißt ganz klar die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und Toleranz lässt sich natürlich nur leben und auch institutionell bewahren, wenn man gegenüber den Feinden der Toleranz, egal ob sie von links oder egal ob sie von rechts kommen, klare Kante zeigt.
Du warst im März in Cadenabia beim Menschenrechtsforum und hast da dankenswerterweise dein Buch Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober vorgestellt. Das Thema Antisemitismus, das Thema 7. Oktober war jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch in Deutschland sehr, sehr intensiv in der politischen Debatte. Wir haben schon fast verdrängt, dass es einen Antisemitismus von links gibt und seit Jahrzehnten gab. Wir haben noch mehr fast verdrängt, dass die DDR sich sehr stark gegen die Existenz Israels gestellt hat und den Terrorismus unterstützt hat. Nicht nur den Terror der Roten Armee-Fraktion, sondern auch den Terror von Gegnern des Staates Israel. Wie ist dein Verhältnis, du bist ein Freund, ein reisender Freund, der immer wieder in Tel Aviv ist beispielsweise. Wie bewertest du unsere aktuelle Auseinandersetzung mit diesen beiden Phänomenen, dass auf der einen Seite auf deutschen Straßen tagtäglich Israels Vernichtung beschrien wird, gleichzeitig Juden auf eine Art und Weise angegriffen werden, dass nicht nur ihre Synagogen ständig unter Polizeischutz stehen müssen, sondern sie praktisch selber kaum noch ohne Leibwächter auf die Straße gehen können, wenn sie beispielsweise eine Kippa tragen. Das sind ja krasse Entwicklungen, die wir aktuell erleben. Wie bewertest du das? Du hast dich in deinem Buch damit ja ausführlich auch auseinandergesetzt. Was bedeutet das für Deutschland 2025, dass wir diese Phänomene hier tagtäglich sehen und erleben müssen?
Ja, danke für die Frage. Es geht ja weiter. Es ist ja nicht mit meinem Buch abgeschlossen. Ganz kleines Detail. Wenn ich Lesungen habe aus diesem Buch, ist, wenn sie in Gemeindesälen der jüdischen Gemeinde stattfinden, Polizei vor der Tür, die jüdischen Gemeinden immer bewachen müssen. Und in anderen Städten ist die Polizei zumindest informiert. Soweit zu dieser Floskel, der Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland. Natürlich hat er leider Platz. Die Formulierung sollte lauten, wir tun alles dafür, dass er keinen Platz in Deutschland hat. Aber er ist natürlich in Deutschland manifest, in Einwanderermilieus, in muslimischen Einwanderermilieus. Ich glaube, da muss man auch sehr genau sein. Man spricht ja immer von den Immigranten. Ich habe noch nie irgendwie von Indern oder von Vietnamesen in dieser Hinsicht etwas gehört, sondern in bestimmten Einwanderermilieus. Im Übrigen auch natürlich nicht bei allen Muslimen. Und natürlich dann in den Institutionen der sogenannten Multiplikatoren, wo ein gepflegter Antisemitismus sich unter der Camouflage der Israel-Kritik breit macht. Wo ich auch sage, es ist sehr merkwürdig, dass im Land der Nachfahren der Nazitäter im Duden das einzige Wort, was Kritik an einem Land betrifft, Israel-Kritik ist. Es gibt keine Russland-Kritik, es gibt keine USA-Kritik. Es gibt als Duden-Formulierung mittlerweile Israel-Kritik. Und da sehe ich mich durchaus in der Pflicht, auch deutsche Heucheleien deutlich als solche zu bezeichnen. Ich mache natürlich auch keinen Hehl, dass meine Freunde in Israel, meine Freunde und Freundinnen dort diejenigen sind, die bis heute auf die Straße gehen gegen Netanjahus Versuch, aus Israel eine illiberale Demokratie zu machen im Sinne von Orban, also eine Gefahr von innen zu beschreiben. Das hat aber mit der hiesigen Israel-Kritik überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Dämonisierung des gesamten Staates und ich finde auch man muss kein Psychologe sein oder Psychologie studiert zu haben, um zu sehen, warum gerade auch in Deutschland sofort angesichts des Leids der Zivilbevölkerung in Gaza das Wort Völkermord fällt. Könnte man es nicht bei Kriegsverbrechen belassen? Kriegsverbrechen ist schlimm genug, dafür gibt es dann Richter und im Inland und im Ausland. Nein, es ist sofort das Wort Völkermord, was natürlich angesichts des Geschehens völlig absurd ist. Und ich frage mich, weshalb? Ich erinnere mich dann an frühere Jahre, Jahrzehnte, man verglich Ariel Sharon mit Hitler, wo ich mich frage, warum Hitler? Hätte es nicht auch Pinochet sein können? Hätte es nicht als Vergleich ein französischer Foltergeneral in Algerien sein können? Nein, es kommt sofort der Nazi-Vergleich und es ist natürlich klar, dass es für ein bestimmtes Milieu, was eben nicht nur aus Migranten besteht, sondern aus den sogenannten Bio-Deutschen, und zwar denen, die sich auch noch als progressiv sehen, ganz eindeutig ist, eine Schuldumlagerung zu machen. Und mit meinen Mitteln, die mir als Schriftsteller da zur Verfügung stehen, versuche ich da natürlich dagegen zu schreiben und dagegen zu argumentieren, weil es ist ja nicht nur faktisch falsch, sondern moralisch eine einzige Sauerei ist.
Das ist eine gute Brücke zu meiner nächsten Frage. Du als Schriftsteller bist ja vielleicht besonders gefordert, wenn gesagt wird, jetzt vor dem Hintergrund 35 Jahre Einheit Deutschlands, Wiedervereinigung Deutschlands, wir müssen uns zwischen Ost und West noch mehr Geschichten erzählen, weil wir einfach so unterschiedlich 40 Jahre und ganz unterschiedliche Jahre erlebt haben. Verstehst du dich tatsächlich als jemand, der das macht, der diese Geschichten erzählt? Erzählst du deine Geschichten, um zu vergessen, zu erinnern oder um zu verstehen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, mit meinem Buch Sommer 1990, als ich dann zum letzten Mal für eine längere Zeitperiode, nämlich 2 Monate zurückgekommen bin in den Osten, war das als literarisches Thema für mich dann auch beschrieben und vorbei. Und ich glaube, bei all den Dingen, wenn wir immer sprechen über Osten, Westen, wir haben es ja nicht mit zwei Landeshälften zu tun. Allein in Nordrhein-Westfalen leben mehr Menschen als im Gebiet der östlichen Bundesländer. Und alle, die in den östlichen Bundesländern leben, sind auch nicht alle, die seit Jahren oder Jahrzehnten oder Generationen schon dort gelebt haben. Da sind natürlich auch viele Westdeutsche dazugekommen, viele Einwanderer. Und von denen, die jetzt, ich sage mal, flapsig genuin Ossis sind, sind ja auch nicht alles irgendwelche Hardcore-Nostalgiker. Also ich würde da auch für ein bisschen mehr Augenmaß mit einem kleinen Blick auf die Statistik. Der kann nicht schaden. 17% der Bundesbürger leben in den östlichen Bundesländern. Das ist wichtig, dass man darüber spricht. Aber ich bin natürlich auch kein Freund dieses aus der Ostzone kommenden Größenwahns, dass man dort etwas erlebt hat, was weltgeschichtlich einmalig ist und sozusagen nur zu beschreiben ist in dieser Volker Braun oder Heiner Müller Sprache, die sogar an antiken Tragödien und Dramen dann Anleihen nimmt, wo ich sage, also der Berliner würde sagen, habt das nicht eine Nummer kleiner.
Sehr schön. In einigen Tagen jährt sich der 9. November zum 36. Mal. Im vergangenen Jahr hattest du einen Auftritt mit einer, manche würden sagen, großartigen, fulminanten Rede im Schloss Bellevue. Vielleicht war das auch die wichtigste Rede, die im vergangenen Jahr zum Thema Friedliche Revolution 89, 35 Jahre danach, gehalten wurde. Was sind eigentlich deine Pläne für dieses Jahr?
Eine gute Frage. Ich bin natürlich kein hauptberuflicher Redenhalter, der jetzt irgendwie belehrend oder schwadronierend durch das Land ziehen will oder soll. Ich sehe mich weiterhin als Beobachter und ich muss ehrlich sagen, ich sitze jetzt nicht so gern auf Podien, wo man dann auch befragt wird zu allen möglichen Themen. Was ich dann auch immer sehr merkwürdig finde, weshalb ist das Bedürfnis da, Menschen, die jetzt gerade mal ein Mikrofon in der Hand halten und zu einem Thema sprechen, gleichzeitig anklicken zu wollen zu allen möglichen Themen bis hin, ich bin auch schon gefragt worden, welchen Ratschlag ich der Deutschen Bahn geben würde. Wo ich dann sage, natürlich, ich bin nicht zuständig. Wahrscheinlich kommt das aber noch aus dem Glauben heraus, Intellektuelle sind die allzuständig. Und man muss es auch sagen, mit Günter Grass als schlechtestem Beispiel haben das ja auch nicht wenige bewirtschaftet, zu allen etwas zu sagen zu haben. Und ich würde mich dann wirklich bescheiden, dass ich über die Dinge spreche, die mich interessieren, über die ich mich kundig gemacht habe und weiter kundig machen möchte. Wenn man die Neugier verliert, ist es schon zu spät. Dann hat man nämlich ein Tape, was immer wieder abrufbar ist und man erzählt auf jedem Podium das Gleiche und man, schlimmer noch, man erzählt sich auch selbst immer wieder in der gleichen Form und dann ist natürlich eine Sterilität und ein Versteinern die logische Konsequenz und deshalb immer neugierig bleiben und auch sozusagen mit dem Widerspruch befreundet sein, der einschließt auch der Widerspruch gegen sich selbst und die Hinterfragung der eigenen Referenzmuster. Es gibt diesen zwei wichtige Sätze von Mannes Sperber, wo er sagt, auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Und der zweite Satz ist, wir sind alle partiell im Unrecht. Das bedeutet nicht, einem Werterelativismus zu huldigen, sich im Ohrensessel zu drehen und sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, genau, das weiß man nicht. Das bedeutet es nicht, sondern es bedeutet, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, wo sind meine blinden Flecken? Wo kann ich etwas dazulernen? Was hatte ich noch nicht auf dem Schirm? Und deshalb nicht dieses Entweder-Oder, sondern die hohe Kunst des Hinzufügens. Und ich meine, diese hohe Kunst des Hinzufügens ist so schön, auf die haben nicht mal die Schriftsteller ein Monopol.
Das hast du sehr schön gesagt. Was jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht wissen und nicht sehen können, weil sie dir nicht gegenüber sitzen, ist, dass du einen Hoodie anhast, einen grauen Hoodie mit einer schwarzen Aufschrift Zelensky. Und du hast auch eine dunkle Jacke dabei, die auch ein Ukraine-Button hat. Ich möchte jetzt gar kein neues Fass aufmachen, aber ich möchte ganz gerne, weil du auch in deinem aktuellen Buch Freiheitsaufgaben auf das Thema eingehst und auch den ukrainischen Botschafter zitierst, möchte ich dich bitten, das gehört ja auch vielleicht sogar dazu, wenn man über ein Werk spricht, das viele Bücher enthält, dass man dem Autor auch die Möglichkeit gibt, zumindest kurz aus dem eigenen Buch zu lesen. Und deshalb würde ich dich bitten, die beiden letzten Absätze deines neuen Buches Freiheitsaufgaben vorzutragen. Vielen Dank.
Ja, das mache ich gern. Die letzten beiden Absätze lauten: Noch in der Erinnerung war Botschafter Alexei Makejew die tiefe Enttäuschung anzuhören, da ja nicht nur eine Liedzeile und das Geplapper eines politisierten Sängers betroffen waren, sondern viel mehr. Freiheit ist also Satire? Ist der Kampf für die Freiheit ein Aprilscherz? Ist Freiheit ein Witz? Es könnte unserem Land nicht schaden, auch darüber weiter nachzudenken. Und es weder für Satire noch für hohles Pathos zu halten, wenn die heutige Ukraine den berühmten Solidarność-Satz übernimmt, der sich wiederum auf die litauisch-polnischen Aufstände gegen die zaristische Despotie bezog. Für eure und unsere Freiheit.
Vielen Dank, das war schon ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Marco, dass du hier im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast warst.
Ich danke für das Hosting und für die stimulierenden Fragen. Vielen Dank.
Und morgen natürlich eine tolle Preisverleihung zum Ovid-Preis in Frankfurt am Main.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.